Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Tag 2 ist beendet. Es gab einen richtigen Klassiker zwischen Andy Murray und Yoshihito Nishioka und es gab einige weitere interessante Duelle. Unter anderem ist Dominic Thiem dann auch weiter. Über all das werden wir hier in dieser neuen Ausgabe von Breakfast at Flushing sprechen auf meinsportpodcast.de, zu dem ich euch sehr herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies. Nachher werde ich noch mit Lukas Zara über die österreichischen Spielerinnen und Spieler sprechen der ersten zwei Tage. Aber jetzt habe ich im Hauseingang in der Tür, der wollte gerade weggehen, habe ich Philipp Joubert entdeckt und den wollte ich jetzt noch gerade mal 10 Minuten seiner Zeit klauen. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Eigentlich haben wir gesagt, alle zwei Tage machen wir das dieses Breakfast at Flushing. Aber dann habe ich gesagt hier, nee, jetzt packe ich mir Philipp nochmal und dann wollen wir über ein paar Ergebnisse noch sprechen. Heute mal ein bisschen anders als sonst. Heute werden wir so ein bisschen durch die Draws durchgehen von den Spielen, die für uns interessant erscheinen. Und Philipp, wir müssen als erstes gleich über eine deutsche Spielerin sprechen, Laura Siegemund. Die hat heute gegen Elise Mertens oder gestern gegen Elise Mertens mit 2-6 und 2-6 verloren. Sie hat eigentlich gar keine Chance gehabt während dieses gesamten Spiels. Mertens, die letzte Woche in Cincinnati-New York beim Vorbereitungsturnier bei den Western and Southern Open schon gut gespielt hatte, ins Viertelfinale gekommen war, war hier die deutlich bessere Spielerin und ließ Siegemund überhaupt keine Chance.
Ja, Siegemund hatte ein paar Breakchancen in dem Match. Aber wenn wir ehrlich sind, war sie schon weit entfernt von dem Sieg. Und ich denke, man konnte in den einzelnen Ballwechseln sehen, woran das lag. Sie hat relativ viele Unforced Error gemacht. Sie wurde aber auch da reingezwungen. Es war einfach so, dass Mertens im Moment eine wunderbare Länge in ihren Schlägen drin hat und auf so einem schnellen Belag bleiben die dann natürlich auch schön flach. Und Laura Siegemund ist jetzt nicht unbedingt die Spielerin, die gerne flache, harte Schläge in ihre, ja, zum Beispiel in ihre Vorhand reinbekommt. Und da hat man dann gesehen, was da dann passieren kann. Eben Fehler um Fehler und Mertens, ich will die ganze Zeit sagen Wickmeyer, aber es ist natürlich Mertens, macht das schon im Moment äußerst souverän. Ich glaube, Siegemund kann da auch einsehen, dass sie da gegen eine bessere und vor allem formstärkere Spielerin verloren hat.
Absolut, Elise Mertens ist im Moment in sehr guter Form und sie hat vielleicht einen Draw, was gar nicht so schlecht ist. Im Achtelfinale könnte sie auf Sofia Kenin treffen. Die hat heute gestern gegen Janina Wickmeyer gewonnen. Auch klar, 2x6-2. Bei Kenin war nicht so ganz klar, wie sie drauf war, weil sie letzte Woche in Cincinnati nicht gut gespielt hatte und weil man nicht so richtig wusste, wo ihre Form ist. Sie ist die einzige Grand-Slam-Siegerin dieses Jahres bislang. Sie hat die Australian Open gewonnen. Sie hat ihren Durchbruch geschafft in diesem Jahr, aber niemand wusste so genau, wo sie stand. Aber gegen Janina Wickmeyer hat sie gar nichts anbrennen lassen.
Ich war ehrlich sehr beeindruckt von ihr. Hätte ich so nicht unbedingt erwartet. Natürlich, Kenin hat sich über, sagen wir mal, die letzten 18 Monaten graduell zu einer absoluten Spitzenspielerin entwickelt. Dann natürlich gekrönt mit diesem Triumph in Australien am Anfang des Jahres. Trotzdem hätte ich fast, gerade auch nach dem Auftritt letzte Woche, erwartet, dass sie, wenn sie gut in die US Open reinkommt, dann doch vielleicht eher mit einem engeren Resultat oder vielleicht sogar mit einem Stotterstart. Aber sie hat es souverän gemacht. Sie wirkte sehr leichtfüßig. Sie hat viele Winner unterbekommen. Und ja, sie war zwei Klassen über Wickmeyer, würde ich sagen, in dem Match. Und das war schon beeindruckend. Ich habe sie immer noch nicht ganz auf dem Zettel für den Turniersieg. Aber das war schon mal ein sehr beeindruckendes Ausrufezeichen.
Sie hat sehr schwierige Gegnerinnen in ihrem Viertel. Arina Sabalenka könnte dann noch warten. Elise Mertens, ich habe es schon erwähnt. Joe Konta könnte zum Beispiel auch warten. Joe Konta hat in ihrer ersten Runde gegen Heather Watson gewonnen. Der Tiebreak war erstaunlich. Joe Konta hat im ersten Satz 7 Satzbälle abgewehrt gegen Heather Watson. Der zweite Satz war dann deutlich klarer. Joe Konta gegen Sorana Kirstia, die gegen Christina McHale gewonnen hat. Ein Match, auf das man sich, glaube ich, sehr freuen kann.
Ja, ich meine, ich habe sie in der Vorschau hier auf den Sieg bei den US Open getippt, ja. Aber natürlich auch so ein bisschen als so ein Proxy für alle möglichen Spielerinnen, die das schaffen können. Aber ich war beeindruckt von der Form von Konter in der letzten Woche und hier gegen Watson, die ihr vom Spielstil, würde ich sagen, nicht ideal liegt, einen sehr engen ersten Satz gehabt, dann ist aber wirklich wieder souverän zu Ende gebracht. Und ich meine, sie hat sich wirklich mittlerweile in eine Liga gespielt, wo man von ihr erwarten kann, dass sie bei Grand Slams einfach Resultate abliefert. Ob das dann am Ende wirklich reicht, um hier zu gewinnen, das sei mal dahingestellt. Aber sie ist auch auf einem beeindruckenden Level unterwegs. Und ich meine, das ist etwas, was wir so ein bisschen in den ersten beiden Tagen gesehen haben. Die Spieler und Spielerinnen, von denen man erwarten würde, dass sie sich durchsetzen, setzen sich dann auch in den allermeisten Fällen durch. Das mag an der Fitness liegen, das mag daran liegen, dass sie einfach die besseren Spielerinnen sind. Aber es fällt schon auf, dass wir bisher noch nicht die großen Schocks hier hatten.
Konter, Joe Konter von Philipp dann auch in unserer Vorschau ganz weit nach vorne dann gebracht, beziehungsweise erstmal geredet. Amanda Anisimova hatte zum Beispiel auch gewonnen. 7-5 gegen Victoria Tomova. Von Anisimova haben wir auch lange nichts mehr gesehen. Und über Gambini Muguruza können wir noch gerade sprechen. Die Finalistin bei den Australian Open, die hatte gegen Naohi Bino mit 6-4 und 6-4 gewonnen. Für Muguruza, anfangs war es so ein bisschen ja holprig noch, aber insgesamt, glaube ich, kann sie ganz zufrieden sein mit ihrer ersten Runde. Trifft jetzt auf Svetlana Pironkova, die zum ersten Mal seit über 3 Jahren wieder ein Match bestritten hat und es auch gleich gewonnen hat, weil die hatten nämlich nach Juli 2017 war sie verletzt, beziehungsweise hat dann ein Kind bekommen und hat ihr erstes Match als Mutter gespielt und hat gegen Ludmila Samsonova mit 6-2, 6-3 gewonnen. Ein erstaunliches Ergebnis und ein Ergebnis, was ja durchaus hätte ein bisschen klarer auch noch sein können.
Ja, und ich meine, Muguruza, kann ich mir vorstellen, ist eine der Spielerinnen, die durchaus von den Umständen hier profitiert. Ich bin mir nicht immer sicher, ob sie so gerne vor großem Publikum spielt, auch vor Publikum, was Erwartungen an sie stellt, oder ob sie eine ist, die vielleicht dann doch eher die Nerven behält, wenn 10 Leute da sitzen oder 20 Leute da sitzen. Ich kann mir vorstellen, dass sie in die Kategorie fällt, wird sich natürlich noch im Laufe dieses Turniers zeigen. Sie hat noch nie die großen Erfolge bei den US Open gehabt. Zumindest bei weitem nicht die, die sie bei den anderen 3 Grand Slam-Turnieren schon eingefahren hat. Das war sehr souverän. Dann war sie natürlich, das können wir natürlich auch nochmal kurz erwähnen, eine der Spielerinnen oder vielleicht die Spielerin, die am klarsten herausgestrichen hat, was wir dann gestern Abend erfahren haben, dass Carla Suarez Navarro im Moment eine Chemotherapie unterläuft, weil sie eine Krebserkrankung hat. Von der wussten wir ja nicht, ob sie in diesem Jahr jetzt endgültig zurücktreten wird oder nicht. Und Muguruza ist dann nochmal sehr explizit darauf eingegangen. Die beiden sind ja durchaus enger befreundet, haben doppelt miteinander gespielt. Und ich kann mir vorstellen, das hat Muguruza durchaus auch beschäftigt.
Von dieser Stelle dann auch mal alles Gute an Carla Suarez Navarro, die an Lymphknotenkrebs erkrankt ist und jetzt eine Chemotherapie unterziehen muss. Und wir wünschen alles Gute an Carla Suarez Navarro. Damit kommen wir dann zu den Herren. Die müssen wir nämlich jetzt auch mal nochmal besprechen. Die Herren haben heute auch gestern in der ersten Runde in der unteren Hälfte begonnen. Und wir müssen über Andy Murray, Sir Andrew Baron Murray sprechen. Der hat nämlich gegen Yoshihito Nishioka ein erstaunliches Comeback hingelegt. 4-6, 4-6, 7-6, 7-6 und 6-4. Er lag mit 0-2 Sätzen gegen Yoshihito Nishioka zurück. In den ersten 2 Sätzen war Nishioka deutlich der bessere Spieler. Im 4. Satz hatte er Matchball gegen sich, konnte den abwehren, hatte immer mal wieder Breakbälle in ganz kritischen Situationen gegen sich, die er abwehren musste und hat im 5. Satz mit 6-4 gewonnen. Es war ähnlich wie 2019 bei den Australian Open, als er damals gegen Roberto Bautista Agut auch einen 0-2-Satz Rückstand aufgeholt hatte, dann aber am Ende verloren hatte. Yoshihito Nishioka hat hier für so ein unglaublich sehenswertes Match gesorgt. Am Ende hat aber Murray die Oberhand behalten und das war eine bemerkenswert gute Begegnung von ihm.
Ja, und ich glaube, er hat jetzt in der Open Era gleichgezogen mit einigen der allergrößten Namen, was die 0-2-Comebacks angeht. Ich glaube, John McEnroe steht unter anderem auf der Liste, hatte 10 dieser Comebacks in seiner Karriere. Liegt natürlich auch daran, dass er häufig so ein bisschen ein Langsamstarter ist, jemand, der dann natürlich auch ein bisschen braucht, bis er sich wieder rausbuddelt aus den Löchern, in die er sich reinsetzt. Aber es war A, eine sehr unterhaltsame Partie, hat B, gezeigt, was Nishioka kann und C, warum er auch jemand wie Murray natürlich so fordern konnte. Denn ich glaube, man hat hier gut gesehen, was Nishioka vorhatte. Er wollte das Spielfeld so breit wie möglich machen. Er wollte Murray wirklich aus dem Court rausholen, weil sind wir mal ehrlich, wir wissen natürlich nicht, wie es um die Hüften von Andy Murray steht in solchen, ja, in solchen Match-Situationen. Denn so viel hat er noch nicht erlebt seit seinen Hüftoperationen. Und das, denke ich, hat Nishioka sehr gut gemacht. Ihm fehlt am Ende natürlich ein bisschen die Power. Er ist dafür auch einfach nicht groß genug. Aber er ist, ja, ein unglaublich unterhaltsamer Spieler. Hat dazu beigetragen, dass das hier vielleicht bisher das am besten oder zumindest das spannendste Match oder unterhaltsamste, das ist mal vielleicht die richtige Vokabel, Match der US Open war. Und Murray, von dem haben wir es natürlich jetzt schon so oft gesehen. Er scheint Tennis wirklich zu lieben und ich bin gespannt, wie weit es für ihn gehen wird. Er sah ja nach dem Match durchaus fertig aus.
Zwei Matches, die wir noch besprechen wollen, ehe dann Philipp wirklich aus der Tür raus muss. Karen Khachanov hat gegen Jannik Sinner in 5 Sätzen gewonnen. Nachdem er die ersten beiden Sätze verloren hatte, war Jannik Sinner dann verletzt, hatte Rückenprobleme, musste sich am Rücken behandeln lassen. Er hat dann auch Krämpfe gehabt. Und die nächsten 3 Sätze gewann Karen Khachanov mit 6-2, 6-0 und 7-6. Im 5. Satz war es dann eher ein Verkehrsunfall. Er trifft auf Andrei Kuznetsov, der hat gegen Sam Querrey in 3 Sätzen gewonnen. Und Kuznetsov, auch der hat ähnlich wie Sir Andrew Murray ein Hüftproblem gehabt und hat die letzten 3 Jahre nicht gespielt. Und auch das ist eine erstaunliche Geschichte, die wir erlebt haben.
Ja, und solchen Spielern wünscht man natürlich erst recht, dass es mit einem Comeback klappt. Und ich meine, das haben jetzt ja einige von gesehen. Du hast gerade Pironkova bei den Damen angesprochen. Da waren es noch etwas andere Umstände, dadurch, dass sie zusätzlich schwanger war. Bin gespannt, ob jemand wie Kuznetsov das Level dann wirklich halten kann. Ja, und der 5. Satz bei Sinner gegen Khachanov ist wahrscheinlich mit Verkehrsunfall wirklich gut umschrieben. Es war eine ziemlich Katastrophe, was Khachanov da gemacht hat. Zwischendrin konnte Sinner wirklich nicht mehr gehen und Khachanov hat ihm trotzdem noch die Bälle einfach in die Rückhand geloppt, wo Sinner sie dann schön die Linie entlang geschossen hat. Also das war etwas unerklärlich. Auf der anderen Seite ist Khachanov natürlich genau das, häufig etwas unerklärlich. Nicht der allerbeste Matchspieler, hat wunderbare Schläge, gute Technik, super Athlet für seine Größe, aber irgendwie weiß er nicht exakt, wie man Matches und vor allem Punkte konstruieren muss, wenn es drauf ankommt. Er hat das Talent, um Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob er schon das Spielverständnis dafür hat. Das hat man hier dann auch gesehen und Sinner, ja, einer von vielen Spielern, der nicht vollkommen fit scheint. Aber ich glaube, da müssen wir uns nicht wundern. Die Spieler hier haben halt alle mindestens 7 Monate keine 5-Satz-Matches gespielt, haben eben nicht die French Open und Wimbledon hinter sich, haben nicht einen langen Tennissommer hinter sich, sondern haben Exhibitions gespielt und Training ist halt wirklich eine ganz andere Hausnummer, als dann ein Match unter Druck zu spielen, weil es ist ja dann nicht nur der Körper, es sind die Nerven, die da mit reinspielen und die Anspannung und das ist dann schon was anderes, da unter diesen Umständen die Leistung zu bringen, als es im Training zu tun.
Und Sinner hat ja sowieso noch nicht so richtig viele 5-Satz-Matches in seinem Leben gespielt, von daher vielleicht sollte man da dann auch nochmal ja so ein bisschen Gnade walten lassen. Ob die Leute gehört haben, dass wir ein bisschen geschummelt haben?
Wahrscheinlich schon.
Philipp muss zur Tür raus, der muss den Bus kriegen. Wir hören uns gleich wieder, dann werde ich mit Lukas Zara vom Standard in Österreich mal über die österreichischen Spielerinnen und Spieler sprechen und dann gucken wir noch ein bisschen auf ein paar andere Ergebnisse. Das gleich hier bei Chip and Charge und Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie ich es eben versprochen habe, haben wir jetzt einen Gast, Lukas Zara vom Standard, dürfen wir jetzt sagen, aus Österreich, mit dem ich die österreichischen Ergebnisse bespreche. Hallo Lukas.
Ja, hallo, servus.
Du bist nicht mehr bei Spox, du bist jetzt beim Standard in Österreich.
Ja, genau, was mich natürlich auch sehr freut. Standard ist eine bekannte Tageszeitung. Ja, freue mich über den neuen Schritt, über die neue Aufgabe.
Aber du machst den Sportteil weiterhin.
Ja, genau, ich bin beim Sport geblieben, ja.
Sehr gut. Lukas, wir müssen über 3 SpielerInnen sprechen. Über Barbara Haas, über Dennis Novak und über Dominic Thiem. Und lass uns gleich mal mit dem bekanntesten Namen anfangen. Das ist nämlich Dominic Thiem. Der hat gestern sein erstes Match gehabt gegen Raumo Munar. Er hat ja letzte Woche so ein bisschen die Ohren lang gezogen bekommen, als er gegen Filip Krajinovic beim Vorbereitungsturnier bei den Western and Southern Open verloren hatte. Jetzt wusste er vielleicht nicht ganz, wo er steht. Er hat gegen Raumo Munar mit 7-6 und 6-3 gewonnen. Munar musste nach dem zweiten Satz das Match beenden, musste aufgeben. Es war bis dahin eine zähe Nummer, möchte ich sagen.
Mhm, ja, das beschreibt es ganz gut. Also ich finde, der erste Dreiviertel von dem ersten Satz war eigentlich gut. Also das Team hat ganz gut aufgeschlagen und hat vor allem über die Vorhand extrem Tempo gemacht. Aber Munar ist einer, der viele Bälle zurückbringt. Ich finde, das ist sehr gut verständlich für jeden, der irgendwie schon mal Tennis gespielt hat, vielleicht auch schon einmal in einer Meisterschaft, in einem Ligaspiel. Da gibt es immer einen Gegner, der sehr viele Bälle zurückbringt und egal, was man irgendwie probiert, es ist einfach ein bisschen nervig vielleicht auch, ja, und das war Munar dann, der hat sich gut ins Spiel reingebracht, dadurch, dass er viele Bälle zurückgebracht hat, hat unglaublich gute Defensivschläge gehabt, teilweise mit ein, zwei Schlägen plötzlich den Ballwechsel komplett gedreht von kompletter Defensive auf Offensive. Das ist ihm gut gelungen und dann war Thiem plötzlich wieder ein bisschen unsicher. Er hat eigentlich schon auf den Satz aufgeschlagen, hat dann das Break kassiert, dann ist es in den Tiebreak gegangen, dort auch schon Thiem 5-1 vorne, dann ist es nochmal knapp geworden und dann ganz knapp 8-6 im Tiebreak den ersten Satz gewonnen. Man muss aus Teamsicht sagen, dass man da froh sein kann. Wer weiß, wie das Match vielleicht dann verlaufen wäre, wenn er den ersten Satz verloren hätte.
Anfang des zweiten Satzes ist Raumo Munar gestolpert am Netz, musste sich dann nochmal behandeln lassen, hatte sich dieses Knie so ein bisschen aufgestürft, aber von da an ist er nicht mehr ganz rund gelaufen. Der zweite Satz war dann eher schnell erzählt. 6-3 ging es für Dominic Thiem aus, der einen Break dann transportieren konnte und am Ende diesen Satz gewinnen konnte. Nach dem zweiten Satz hat Raumo Munar dann aufgegeben. Thiem wird sich nicht beschwert haben darüber, dass er nur zwei Sätze hier spielen musste.
Ja, ihr habt es auch schon in der Vorschau gesagt, ein großes Fragezeichen eigentlich hinter Dominic Thiem. Da ist jetzt nicht so viel von einem Rufzeichen nachgekommen, sage ich jetzt einmal. Also Thiem war dann auch schon Break vorne, 2-0. Das hat Munar auch wieder aufgeholt. Und der ist nervig geblieben, der ist giftig geblieben. Und dann eben dieser ganz komische Ausrutscher bei einem Netzangriff. Ja, plötzlich diese kleine Schürfwunde, man hat sich nicht so ganz ausgekannt, weil das hat nicht allzu wild ausgesehen. Aber er hat dann auch immer wieder ein bisschen diskutiert mit dem Schiedsrichter, hat es nicht so gut verstanden. Und es dürfte eben so gewesen sein, dass er doch ein bisschen mehr verletzt war, als was es zunächst den Anschein hatte. Und plötzlich, also wirklich sehr überraschend, kam dann die Aufgabe nach dem zweiten Satz. Man hat erst in den letzten zwei, drei Games vielleicht gemerkt, dass Munar plötzlich nicht mehr so spritzig ist, weil er auf einmal nicht mehr die Bälle erlaufen hat, die er davor problemlos noch übers Netz gebracht hat. Und also eine überraschende Aufgabe. Dominic Thiem, am Schluss dann hat er ein bisschen solider ausgesehen, aber da hat eben der Gegner dann auch mitgespielt.
Dominic Thiem trifft jetzt auf Sumit Nagal aus Indien, der erste Inder seit 2013, Somdev Devarman, der mal wieder eine Runde in einem Grand Slam Hauptfeld im Einzel gewinnt und Thiem wird sich jetzt ausruhen können. Er hat eine Strafe für unsportsmanlike conduct bekommen und nicht während des Spiels, sondern vor dem Spiel, weil seine Entourage sich nicht an die Covid-19-Regelungen gehalten hat auf dem Gelände. Das war so ein bisschen typisch Thiem dann jetzt auch für die letzten Monate, oder?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ganz komisch. Auf einmal kam die Meldung von der Geldstrafe, obwohl er gar nicht gespielt hat. Also da dürften sie sich nicht an die Regeln gehalten haben, was das Maskentragen betrifft auf dem Gelände. Grundsätzlich heißt es ja, es muss jeder zu jeder Zeit eine Maske tragen, bis auf die Spieler während der Matches und während dem Training. Ja, aber nochmal zur Auslosung. Ich glaube, Thiem kann wirklich auch froh sein, dass er jetzt auch in der zweiten Runde gegen einen Spieler außerhalb der Top 100 spielt. Das ist wirklich sehr dankbar. Also gleich zwei Gegner zu Beginn, wo er vielleicht auch noch ja in Form kommen kann, wo er sich ein bisschen den Umgebungen anpassen kann. Vielleicht wird es wieder ein Match auf den zwei großen Courts. Er ist ja die Nummer zwei, als Nummer zwei gesetzt. Ja, mal schauen. Aber ich glaube, es ist eine sehr dankbare Auslosung. Erinnert mich auch ein bisschen an die Australian Open, wo er auch zu Beginn vielleicht eher Aufbaugegner hatte, auch dort seine Probleme hatte, gegen Alex Bolt zum Beispiel über fünf Sätze gegangen ist. Der Vorteil ist, dass es jetzt kein fanatisches Publikum geben wird, weil irgendein US-Amerikaner gegen ihn spielt. Das fällt auf jeden Fall weg.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ihm der schnelle Platz nicht taugt. Also auf dem Außenplätzen soll es ja sehr, sehr schnell sein. Auf den zwei großen Plätzen ein bisschen langsamer. Wer unsere Hartplatz-Sendung gehört hat von vor ein paar Monaten, wo wir darüber gesprochen haben, wie Hartplätze aufgebaut sind, der wird wissen, woran es liegt, dass die Außenplätze so ein bisschen schneller sind, weil sie einfach häufiger bespielt werden. Ihm scheint aber trotzdem die Geschwindigkeit dieses Platzes nicht ganz zu taugen. Und der Ball springt auch nicht so hoch ab, habe ich das Gefühl.
Genau, der Ballabsprung, das würde ich jetzt auch sagen, ist vielleicht sogar noch mehr ausschlaggebend, ja, dass er da nicht so viel variieren kann. Ja. Was mir aufgefallen ist, dass er auf der Rückhandseite einfach sehr unsicher wirkte. Ja. Ich habe schon angesprochen, auf der Vorhandseite ordentlich Dampf gegeben, aber auf der Rückhandseite oft Slice gespielt, auch ja, Stoppbälle eingestreut, wo die nicht ganz verständlich waren. Da muss einfach noch die Selbstsicherheit her. Wir kennen ja seine spektakulären Rückhandschläge. Die waren bis jetzt nur ganz selten zu sehen, ja.
Dominic Thiem hat also die zweite Runde erreicht und trifft jetzt auf Sumit Nagal. In der dritten Runde könnte Marin Cilic warten. Der hat nämlich gegen Dennis Köttler in 5 Sätzen gewonnen, nachdem er schon mit 2-0 Sätzen zurücklag. Das war gestern eine Spezialität anscheinend, weil 3 Spieler gleich von 0-2 Sätze zurückgekommen sind. Andy Murray, Marin Cilic und Karen Khachanov. Norbert Gombos hat auch die zweite Runde erreicht, trifft auf Marin Cilic, hat gegen Norbert Gombos, gegen Radu Albot gewonnen, Entschuldigung. Roberto Bautista Agut gewann gegen Tennis Sundgren in 3 Sätzen, trifft auf Miomir Kecmanovic. Auch Milos Raonic und Alex de Minaur haben beide ihre Matches in 3 Sätzen gewonnen gestern. Grigor Dimitrov, das Rematch von seinem Match gegen Tommy Paul aus der zweiten Runde bei den Australian Open, was Dimitrov damals verloren hat, das war dieses Mal eine ganz klare Sache. 6-4, 6-3, 6-1. Und Marton Fucsovics ist auch weiter gegen Hugo Delien, einen der beiden ja Covid-Eingesperrten. Neben Guido Pella hat Marton Fucsovic gegen Hugo Delien gewonnen, 6-3, 6-3, 6-1. John Millman hat Nikolaus Basilashvili aus dem Turnier genommen, der an 22 Gesetzte verlor, klar in 3 Sätzen. Andrei Rublev auch ganz klar in 3 Sätzen gegen Jeremy Chardy, auch wenn es da ein Spiel gab, was 17 Mal übereinstand ging. Also auch das war eine eher zähe Nummer in diesem Fall. Lass uns über einen Spieler sprechen, der gestern oder vorgestern schon gespielt hat. Das war nämlich Dennis Novak, der hat seine erste Runde verloren gegen Alejandro Davidovic Fokina mit 6-3, 4-6, 3-6, 6-1 und 0-6. Was für ein bemerkenswert schräges Match war das?
Ja, du sagst es. Also man muss einmal sagen, dass Dennis Novak auf Court 8 gespielt hat. Er hat gemeint, er hofft, dass er nie wieder auf diesem Platz spielt, weil er letztes Jahr schon gegen Benoit Paire dort ausgeschieden ist, obwohl er auch schon sehr viele Chancen hatte eigentlich. Ja. Es ist auf und ab gegangen. Novak war in den ersten 4 Sätzen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, jeweils 2-0 in Führung. Also er hatte jeweils ein Break und konnte das aber nur im ersten Satz und im vierten Satz wirklich nutzen. Ja. Es ist ja ein bisschen ein Sinnbild für Dennis Novak generell, dass er die Konstanz nicht zeigen kann. Ja. Er hat sich selber geärgert über wirklich viele Chancen, die er hatte gegen Davidovic Fokina, die er einfach nicht nutzen konnte. Was sehr ärgerlich ist, dass eben der 5. Satz dann mit 0-6 verloren ging. Also da hat er es ein bisschen gar laufen lassen, aber er wird sich sicher am meisten ärgern. Ja, ich habe nur Highlights gesehen von diesem Match, habe also nicht die ganze Dramaturgie mitbekommen, aber ich habe gesehen, dass Davidovic Fokina wirklich sich sehr lautstark angefeuert hat, also schon früh im Match auch. Das dürfte wirklich ein emotionales Match auch gewesen sein. Es gab auch sehr viele Stoppbälle von beiden Seiten, was mir auch irgendwie zeigt, okay, sie waren beide sich jetzt auch nicht unbedingt ganz sicher, hatten nicht das vollste Vertrauen in ihre Grundschläge. Mit Stoppbällen ist jetzt keine unbedingt eine Waffe, mit der man Matches systematisch gewinnt. Sehr schade, weil vor allem natürlich Denis Novak eine wirklich gute Auslosung aus meiner Sicht hatte. Man muss froh sein, wenn man Nummer 80 herum steht in der Welt, dass man nicht auf einen gesetzten Spieler trifft, dass man sogar auf einen Spieler trifft, der im Ranking noch weiter dahinter steht. Davidovic von China war auch nicht sicher, wie der vielleicht in Form ist. Kann mich erinnern noch natürlich, dass er bei den Next-Gen-Finals noch am Start war. Also Novak, ja, jetzt, das war schon auch nicht das erste Mal, dass er so eine knappe Entscheidung hatte bei einem Grand Slam Match. Ja. Er hat ja eine 2-0-Führung bei den Australian Open hergegeben gegen Hubert Hurkacz. Es war auch das Match gegen Fuksovic, woran ich mich erinnere, in Wimbledon, da hatte er auch Chancen. Und eben schon Pair habe ich angesprochen, letztes Jahr bei den US Open auch ein enges Match. Also das hat sich jetzt schon ein bisschen aneinander gereiht. Da waren immer Gegner dabei, wo man sagte, ja, es wäre der Sieg durchaus drin gewesen. Auch diesmal war das sicher der Fall. Ich glaube, dass er, wenn er zu den French Open kommt und wieder so eine gute Auslosung hat, das sollte er unbedingt nutzen, ja.
Was ich mich frage, ich habe immer das Gefühl, bei Denis Novak fehlt der ganz kleine Schritt, also diese eine Hürde, vor der er steht, über die kommt er im Moment nicht rüber. Ich will damit nicht sagen, dass er Top 20 Spieler ist oder so. Aber ich glaube, er ist im Moment auf Platz 85, er ist da so ein bisschen festgetackert im Moment und dass er vielleicht einen dieser großen Siege braucht, um dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, ich kann diese Leute schlagen, um dann vielleicht nach vorne zu kommen, vielleicht nochmal Top 50 anzugreifen. Aber ich habe das Gefühl, im Moment kommt er da noch nicht so drüber. Ähnlich ein bisschen wie Jan-Lennard Struff auf deutscher Seite, der auch lange dafür gebraucht hat und diese Matches nie gewonnen hat. Irgendwann hat er sie gewonnen, irgendwann hat er es rausgefunden und jetzt steht er unter den Top 30.
Ja, die Gefahr ist ein bisschen natürlich, dass er schnell auch wieder rausrutscht aus diesem Ranking, ja, wenn jetzt die Ergebnisse nicht kommen. Gut, mit dieser aktuellen Ranking-Regelung hat er natürlich noch ein bisschen Zeit, aber man muss schon aufpassen, sobald er wieder aus den 100 draußen ist, muss er ja dann vielleicht doch wieder in die Qualifikation bei den Slams, dann ist er eben nicht so oft bei ATP-Turnieren dabei. Er hat noch ein paar Chancen, ja, aber er sollte dann auch natürlich bei dem einen oder anderen größeren Turnier Matchsiege einfahren, weil sonst, wie gesagt, könnte es sein, dass er wieder aus den Top 100 rausfällt. Das weiß er sicher selbst am allerbesten. Die fehlende Konstanz, hin und wieder dann plötzlich Aufschlagschwäche. Ja, er kann gut aufschlagen, aber dann klappt es eben doch vielleicht wieder für 20, 30 Minuten im Match nicht und dann, dann ist der Satz natürlich schnell weg, vielleicht sogar zwei Sätze am Stück und dann kann es schnell gehen. Ja.
Denis Novak also ausgeschieden. Dominic Thiem ist der einzige Spieler aus Österreich, der jetzt in der zweiten Runde ist, weil auch Barbara Haas hat ihre erste Runde verloren. Bei Barbara Haas muss man da natürlich sagen, die hatte exzellentes Lospech. Die hat nämlich in der ersten Runde Viktoria Azarenka spielen müssen. Und Azarenka hat letzte Woche gerade die Western and Southern Open gewonnen und hat sich innerhalb einer Woche ein Selbstvertrauen hergespielt, was mit nichts zu vergleichen ist und was wahrscheinlich auch durch nichts zu erkaufen ist. Azarenka hat 6-1, 6-2 gewonnen am gestrigen Abend. Da hatte Haas keine Chance.
Ja, man muss natürlich sagen, das passiert dem Besten, dass sie vielleicht nur drei Games machen, ja, gegen eine Top-Spielerin. Azarenka, du hast es also gesagt, natürlich in Topform, jetzt auch kein Finale gespielt dann bei den Western Southern Open. Also auch grundsätzlich durchaus ausgeruht, genug Zeit gehabt, sich zu regenerieren von ihren vielen Matches. Und ja, es war natürlich Barbara Haas auch mit ein bisschen Trainingsrückstand nach New York gekommen, muss man auch sagen, sie hatte eine Handgelenksverletzung. Kann man sagen, natürlich gut, dass es passiert ist während einer Zeit, wo keine Turniere waren, aber sie hat gemerkt, dass sie eben auch, dass ihr das Training ein bisschen fehlt. Und dann natürlich, wenn du eine Azarenka als Erstrundengegnerin bekommst, ist es schwierig. Man hat schon gemerkt, also ich habe das Match dann gesehen, natürlich, der Aufschlag muss schon sehr, sehr gut kommen und sehr platziert vor allem kommen, damit man Azarenka unter Druck setzt. Beim Return hat Haas zum Teil zu viel riskiert. Es gab einige Chancen auf dem zweiten Aufschlag und da hat sie einfach den Return ein paar Zentimeter zu lang gesetzt. Wenn die alle, die müssten natürlich alle perfekt kommen, damit wir uns dann mal anschauen könnten, ob Azarenka vielleicht ins Wackeln kommt. Das ist sie aber über die gesamten 59 Minuten, die das Match gedauert hat, nie. Aber ja, Haas hat trotzdem vor dem Match schon gesagt, sie hat nichts zu verlieren. Sie hat jetzt 3 Games gemacht. Viel wichtiger ist, es war ja, der hat noch gar nicht so viele Matches auf WTA-Ebene. Ja? Mhm. Wichtig ist bei ihr, dass sie vielleicht auch mit dem Ranking ganz langsam, sie steht jetzt so um die 130 herum, dass sie da vielleicht noch Schritt für Schritt macht, dass sie in die Top 100 kommt, dass sie dann eben auch in den Slams regelmäßig dabei ist. Es war ihr zweites Grand Slam Turnier. Erst vor 4 Jahren war sie das erste Mal bei den US Open dabei. Da braucht es einfach noch ein bisschen Erfahrung, ja, auch gegen diese großen Namen.
Sie hatte jetzt das Glück, dass viele Spielerinnen zurückgezogen haben bei den US Open. Dadurch ist sie direkt ins Hauptfeld gekommen. Im Moment im Live-Ranking steht sie auf Platz 139. Und wird zu den French Open, sollte es die geben, und da hoffen wir alle drauf und da drücken wir alle die Daumen, wird sie in die Qualifikation müssen, weil dort werden wir eine Qualifikation erleben und dann hat sie eventuell die Chance, dort dann ja anzutreten, vielleicht dann auch das Hauptfeld zu erreichen. Hier gegen Viktoria Azarenka hatte sie keine Chance. Azarenka hat die in der zweiten Runde, trifft sie in einem rein belarussischen Duell auf Arina Sabalenka, die hat nämlich gegen Ocean Dordain mit 7-6 und 6-4 gewonnen. Sabalenka gegen Azarenka, darauf freue ich mich sehr, du auch?
Ja, vor allem habe ich jetzt erst wieder gehört, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie ja letztes Jahr in der ersten Runde an Sabalenka gescheitert ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also ein Rematch vom letzten Jahr. Ja, das wird auf jeden Fall, ja, interessant.
Unter anderen, etwas anderen Voraussetzungen als letztes Jahr. Letztes Jahr war Azarenka noch in anderen, ja, andere Zustände waren damals da. Wir haben in der Vorschau darüber gesprochen, beziehungsweise in unserer Rückschau auf die Western and Southern Open. Azarenka hatte schwierige 3 Jahre hinter sich durch den Sorgerechtsstreit dann auch um ihr Kind etc. Serena Williams hat gestern Abend relativ spät ihr erstes Match gegen Christy Ahn gewonnen mit 7-5 und 6-3. Das sah sehr, sehr gut aus. Auch Sloane Stephens hat ein gutes Match gemacht gegen Michaela Buzanescu mit 6-3 und 6-3 gewonnen. Von den gesetzten Spielerinnen sind kaum welche ausgeschieden. Maria Sakkari musste sehr kämpfen gegen Stefanie Vögele. 6-3, 3-6 und 7-5. Auch Joe Konter, Elise Mertens, darüber habe ich eben schon mit Philipp gesprochen, sind weiter. Sophia Kanin hat 6-2, 6-2 gewonnen. Auch die, über die haben wir gesprochen. Ekaterina Alexandrova hat gegen Kim Kleisters gewonnen. 3-6, 7-5 und 6-1. Kleisters war 2 Sätze lang auf komplett Augenhöhe. Nur im dritten Satz hatte sie dann keine Chance mehr. Alexandrova ist weitergekommen. Trifft jetzt auf Katie McNally. Die hat nämlich ihr erstes Match dann gegen Viktoria Kuzmova gewonnen mit 6-2 und 6-1. Amanda Anisimova, auch die ist weitergekommen. Auch Donna Vekic, und auch die musste ganz lange kämpfen, hat gegen Kristina Pliskova mit 3-6, 7-6 und 6-4 gewonnen. Lukas, wo ich dich gerade da habe, nächste Woche ist das Turnier in Kitzbühel, was während der US Open stattfinden wird und wo die Organisatoren bis jetzt noch nicht wissen, wer antreten wird. Sie müssen darauf hoffen, dass jetzt in den nächsten Tagen große Spieler ausscheiden, damit sie antreten können. Was wäre das für ein Verlust, wenn Dominic Thiem hier das Viertelfinale erreichen würde?
Ja, natürlich ist das das Zugpferd. Man merkt natürlich, das Interesse in Österreich ist ungleich höher, wenn ein Team dabei ist. Ja, das sieht man dann an Einschaltquoten, das sieht man auch ja einfach am generellen Interesse für die Veranstalter. Wäre es natürlich schon wichtig, wenn ein Team da dabei wäre. Aber sie stellen sich grundsätzlich schon mal darauf ein, dass er nicht dabei ist. Und es wäre dann natürlich ja ein Bonus. Ja, es ist natürlich jetzt sehr, sehr unsicher, selbst wenn Topspieler ausscheiden. Vielleicht waren sie dann in Kontakt mit Infizierten. Es kommen ja täglich irgendwie neue Meldungen, dass die Bubble vielleicht doch nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn du dann ja über den Ozean fliegen musst zum nächsten Turnier. Aber grundsätzlich haben sie natürlich eine Top-Nenn-Liste, aber sie werden irgendwie so nehmen, was kommt und wer kommt. Ja, es gibt ja auch ein paar Spieler, die nur für Kitzbühel genannt haben. Da haben sie sich abgesichert sozusagen. Fabio Fognini zum Beispiel ist einer der Zugpferde dann, mit dem können sie fix planen. Ja. Der hat nur für Kitzbühel zugesagt. Und so wird es das Kitzbühler Turnier ja auch geben, so wie in den letzten Jahren. Ich glaube, da haben sie schon ein einen guten, ja, mittlerweile gute Erfahrung gesammelt und dann wird es halt interessant, weil man dann untertags Kitzbühel schauen kann und am Abend und in der Nacht die US Open. Also da gibt es dann eigentlich fast rund um die Uhr Tennis.
24 Stunden Tennis nächste Woche. Ich freue mich jetzt schon drauf. Lukas Zara, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Einschätzung zu den österreichischen Spielerinnen und Spielern hier.
Hat mich gefreut. Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen gibt es wieder ein reguläres Daily Breakfast at Flushing, dann wieder mit Philipp und dann auch wieder nicht zwischen Tür und Angel. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.